Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hatte freie Wahl.
Und hat das eigentlich ausgenutzt.
Und das war ein Fehler. Nein. Aber du hast mir das Bild in diesem Moment gegeben, geschickt. Und ich denke schon wieder, Moment. Haben wir das nicht schon mal gehabt?
Nein.
Also wir reden jetzt über diese Stadtansicht von außen, richtig?
Ja, wir schauen auf drei Säulen, auf drei korinthische und auf einen Pferdekarren. Und das Ganze ist sehr bukolisch und sehr weltstädtisch zugleich.
Was ist bitte bukolisch?
Ländlich, bukolisch, griechisch, hat was mit dem Huftiervieh zu tun. Ja, ländlich ist die deutsche Übersetzung, glaube ich, dafür.
Boah, und ich weiß, also ich hätte jetzt gedacht, da hinten rechts ist der Petersdom, aber das ist er wahrscheinlich gar nicht.
Oder nee.
Also, nee.
Das sind keine Version davon.
Aber es ist in Italien.
Es ist in Italien, das ist schon mal ein Volltreffer. Und die Stadt vom Petersdom stimmt auch.
Okay, gut, also ich beschreibe mal, was sieht man. Man sieht tatsächlich, ganz vorne sind zwei große Marmorsäulen und ganz vorne im linken Teil des Bildes und auf diesen Marmorsäulen thronen so Reste von irgendwas, von einem Dach, einem Gebäude, aber ansonsten sind es die Säulen. Und die Säulen stehen vor einem Loch, wahrscheinlich muss man das alles kennen, vor einem Loch. Und dieses Loch ist so ein bisschen krass herumgewachsen und da muss irgendwann was gestanden. Es ist am Ende eine Ruine. Und erst hinter diesen Säulen beginnt der Eingang zu dieser Stadt. Da sind noch mehrere solche Säulen ohne irgendwas, also nur, wo nur die Säulen sind. Da muss früher mal irgendwas gestanden haben. Ganz hinten rechts taucht sowas auf, das so aussieht wie das Brandenburger Tor in klein, ohne die Quadriga obendrauf. Und dann dahinter geht massiv die Stadt los mit hohen Gebäuden, rechts dem vermeintlichen Petersdom und einer Kuppel, die aussieht wie die Kuppel des Petersdoms. Dann ragt ein Turm da hinaus, da sind da so Wohnhäuser und so wenig Grün in den Stadtmauern. Vor der Stadt rechts ist so ein paar Büsche und dann sieht man auch ein paar Menschen. Diese Menschen zeigen, wie groß diese Säulen sind. Die sind riesig, da reden wir von 20, 30, 40, vielleicht noch 20, 30 Meter, würde ich sagen. Und da steht, vorne ist eine Kutsche, ein Karren, da sind so zwei Männer, die sich unterhalten, zwei Kühe, zwei Rinder ruhen sich aus. Ganz da vorne stehen, glaube ich, so, ja, das können zwei Mönche sein oder zwei Bettler. Da sind zwei Männer mit Pferden unterwegs. Hinten sind, glaube ich, zwei Geistige unterwegs, die von den Säulen kommend in Richtung Stadt. Also es ist eine Stadtansicht, eine Stadtsilhouette mit diesen prägenden Säulen im Vordergrund. Und wir reden von einem schönen Sommertag, die Sonne scheint, schönes Blau, die Wolken sind man bei so Stadtsilhouetten. Und da vergisst man schnell, die Wolken zu erzählen. Aber es ist wirklich so, wie man sich Wolken vorstellt und wie man sich Bäume vorstellt. Und es scheint mir eine wohlhabende, vermögende Stadt zu sein. Und jeder wüsste es jetzt mit dem Tipp mit dem Petersdom. Und ich traue mich. Ich bin ja immer in Italien. Italien ist immerhin schon mal sicher. Warte mal, stopp.
Siehst du mal, man redet sich dann warm irgendwann. Das ist gut. Ja, ich unterbreche gar nicht.
Stopp. Aber wenn ich mich jetzt festlege, ich bin ja, na klar, es ist das Forum Romanum.
Sehr gut.
Es ist das Forum Romanum, richtig?
Ja.
Aber wieso hast du dann gesagt, es ist nicht der Petersdom? Doch.
Der ist das aber nicht. Das ist eine andere Kirche. Der Petersdom ist im Schatten dessen, was du da siehst.
Aber es ist das Forum Romanum, ne?
Ja. Es ist das Forum Romanum. Also die Kirche da rechts, das ist eine relativ nichtswürdige, wobei keine Kirche ist nichtswürdig. Das ist die Kirche, die den beiden Heiligen Lukas und Martina gewidmet sind am Forum Romanum. Aber das ist jetzt keine Kirche, die du als Tourist ganz dringend besuchen müsstest.
Ich war schon mal da.
Am Forum oder in der Kirche?
Ich war sowohl in der Kirche nicht, ich war im Petersdom mal und am Forum Romanum bei. Aber ich habe jetzt tatsächlich, gut, aber da sieht man mal wieder, in dem Moment, wo du sagst, es ist nicht der Petersdom, habe ich ja gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, stopp, dass es natürlich in Rom auch noch mehr Kirchen als den Petersdom gibt. Und damit habe ich dann, es kann ja nicht Rom sein, es ist das Forum Romanum.
Das ist Forum Romanum, genau. Also, super, das ist, wenn du mich was lässt, es ist tatsächlich, was habe ich überlegt, keine Ahnung, Sommerzeit ist um, Reisezeit ist um, man hat was hinter sich gebracht, ich war in Rom, vielleicht sind das solche Sachen, die dann mitschwingen. Wobei man sagen muss, also was wir hier sehen, lustigerweise, ist ja nicht so direkt das Forum Romanum, auch wenn das an und für sich stimmt, sondern zu dem Zeitpunkt hieß der Ort Campo Vaccino, der die Schafsweide war das. Und wir befinden uns im Jahr 1827, gemalt von Johann Heinrich Schielbach, Blick auf das Forum Romanum von Südosten.
Also wieder ein Deutscher, der nach Italien.
Ein Deutscher, der wieder, genau, das wie ich auch. Ich gehöre dazu den ganzen, diesem komischen Genre von Menschen, die Italien für den Nabel der Welt halten. Und jetzt sind wir am Nabel der Welt. Wir sind nämlich relativ nah beim Umbilicus Urbis, der dann für die Römer auch der Umbilicus Mundi war. Und wie bin ich da hingekommen? Es sind immer die persönlichen Dinge. Nicht, dass ich bin ja in Griechenland groß geworden. Für mich war Rom, keine Ahnung, das sind die Nachkömmlinge. Also die wirkliche Zivilisation, das war die griechische. Und dann kam ich aber mit meinem Lateinlehrer, den ich geradezu gezwungen habe, nach Rom zu fahren. Ich habe nämlich die Abiturreise in meiner Klasse organisiert, um zu hintertreiben, dass alle anderen eigentlich nur Skireisen machen wollten. Und fand sich dann aber eine sehr schöne Gruppe zusammen. Und um die Reise überhaupt bezahlbar zu machen, haben wir sogar noch ein paar Mütter dazu gebeten. Das war, glaube ich, die lustigste Abiturreise der Weltgeschichte.
Was hat es denn gebracht, dass die Mütter mitgefahren sind?
Wir hatten nicht genügend Aspirantinnen, weil es gab an meiner Schule, ein bayerisches Gymnasium, gab es ein paar nichtswürdige Lehrer, die gesagt haben, kommt Jungs und Mädels, wir fahren Skifahren. Und da fanden sich natürlich, also ich muss es so sagen, sämtliche Idioten der Klasse sind halt Skifahren gefahren. Das hätten sie anders auch machen können. Und ich stand da und trommelte für, wollt ihr nicht nach Rom? Nein, es wollte niemand. Also es wollten dann doch recht viele. Und aber mein Lateinlehrer war obstinat, der sagte dann auch noch, ich organisiere doch keine Abiturfahrt, das ist mir zu dämlich und mit euch fahre ich sowieso nirgendwo hin, ihr seid mir zu anstrengend. Und dann habe ich aber gesagt, wenn ich es organisiere, das kriegst du doch eh nicht hin. Wenn ich es organisiere, naja, dann komme ich schon mit. So, ich habe es organisiert. Ich habe halt auch noch ein paar Muttis aufgetrieben, meine gleich damit dazu. Zwar wirklich lustig, muss ich sagen. Und er hat noch meine Lieblingsmathelehrerin dazu und dann waren wir eine tolle Truppe.
Aber ganz kurz, waren die Schülerinnen und Schüler, also deine Mitschüler, nicht genervt, dass die Eltern, also die Mütter,
überhaupt nicht? Das war die Feststellung, dass Mütter nicht per se Mütter sind, sondern dass die einfach, wenn man eine Reisegruppe ist, wird man ganz anders. Ich bin ja schon immer für das Durchbrechen von Gewohnheiten zuständig. Und zum einen war es so, es fanden sich in dieser Truppe ein Haufen Leute, mit denen ich vorher kein Wort gewechselt hatte, die aber irgendwie auch fanden, dass Skifahren jetzt nicht das Ende einer Abiturlaufbahn sein müsste. Mhm. Und Rom klang irgendwie angenehm exotisch. Und der Lateinlehrer war, obwohl er so ein bisschen mal abweisend war, hatte er viele Fans und so fügte sich das zueinander. Jedenfalls standen wir ungefähr da und er hat dann auch wirklich toll die Reise gemacht und hat halt mich auch zum Beispiel verführt dazu, Kunstgeschichte zu studieren. Und er stand an dieser Stelle, die ja auch schon im Jahr 1980.
Stopp, das musst du mal erzählen. Aber bevor du es jetzt, also dein Lateinlehrer, den du überredet hast,
eine Abiturfahrt mit uns zu machen.
Genau, den du überredet hast, eine Abiturfahrt mit euch zu machen. Der hat dich dann später inspiriert, Kunstgeschichte zu studieren.
Auf dieser Fahrt. Also an zwei Punkten. Er stand da und sagte, Umbilicus Mundi, wir sind hier am Nabel der Welt. Und dann dachte ich, ach, da kommt das her. Und die ganze Fahrt war geprägt von Sachen, die sowas waren. Und man dachte, da kommt das her. Und der Ursprung aller unserer Zivilisation, da kommt das wiederum her. Also wir waren bei altchristlichen Dingen, wir waren bei altrömischen Sachen, wir waren bei barocken Dingen. Wir sind durch die Stadt gelaufen und es fiel mir wie den Schuppen von den Augen. Athen hat seine Größe lang hinter sich und dazwischen liegt ein großes Nichts. Rom hat eine 2000-jährige Geschichte zu bieten, durchgehender Zivilisation, kein besonders freundliche natürlich, das waren ja ein eroberungslustiges, mörderisches Volk, aber dieser Stadt siehst du einfach an, dass da Menschen ununterbrochen für 2000 Jahre gelebt haben. Mal zwischen Ruinen, mal in Grandezza, im 19. Jahrhundert wieder in größerer Grandezza und da, durch so eine Stadt zu laufen, das macht dann nur glücklich oder mich nur glücklich. So.
Total, das ist ja auch, ich merk das ja, dass irgendwie meine Kinder, die ja noch, und mein Großer, der jetzt irgendwie ja, weit vom Abitur fest, aber sagt, ich möchte unbedingt nach Rom.
Sollte
das Forum Romanum sehen?
Ja, da hast du
es. Nein, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht irgendwie, ne? Also, da hast du diese Reise organisiert.
Ja, war lustig. Und ich glaube, niemand hat es bereut, ich am wenigsten. Und da habe ich gelernt, dass man zwischendurch mal disruptiv sein muss und die Dinge anders machen. Es war natürlich alles nicht erlaubt, Mütter mitnehmen und sowas. Und überhaupt war das alles nicht vorgesehen. Aber was wiederum auf meiner Seite war, natürlich findet ein bayerisches Gymnasium das richtig, dass die Abiturienten nach Rom gehen. Das heißt, unser Direktor hat all diese furchtbaren Regelübertretungen, die ich da permanent gemacht habe, gut gefunden. Und dann standen wir da. Und von damals rührt eigentlich im Endeffekt so mein erstes, nein, nicht wissen. Also du stehst ja da und blickst auf etwas, was erstmal eine ruinöse Landschaft ist. Wir gucken dem Herrn Schilbach mal auf die Finger und der hat das ganz geschickt gemacht, denn tatsächlich im Jahr 1827 ist von Grandezza nicht mehr zu sehen. Also wir blicken auf den Turm, das ist der Senatorenpalast. Wir blicken genau aufs Kapitol, der Turm in der Mitte. Wenn du von der anderen Seite kämest, wärst du oben auf dem Kapitol, blicktest auf die drei Gebäude von Michelangelo. Und du musst um das Gebäude rumgehen und dann blickst du auf das Forum Romanum, was die leere Mitte der Stadt seit dem 5. Jahrhundert eigentlich war. Also mit der ersten Plünderung durch Alarich 410 ist die Stadt ja langsam da niedergesunken und irgendwann im 8. Jahrhundert war die ganze Grandezza dahin. Und es steht aber alles noch. Du siehst hier der Triumphbogen, der dich an das Brandenburger Tor erinnert. Das ist der Septimius Severus Bogen, einer von zwei stehenden Bögen. Hinter uns ist noch der Titus Bogen. Das waren die Bögen, die den Feldherrn zum Triumph erlaubt wurden. Die drei großen stehenden Säulen stehen auch heute noch. Das ist der Castor-Tempel, ein sehr, sehr alter Tempel. Dieser Tempel ist knapp vor der Akropolis gebaut worden. So alt ist das. Also auch diese Behauptung, dass Rom, keine Ahnung, nur Nachahmer von Griechenland ist, habe ich dann schnell revidieren müssen. Das ist dann alles seit den letzten 200 Jahren abgetragen worden. Also das Loch, auf das du da blickst, ist jetzt mittlerweile kein Loch mehr, sondern wir sind jetzt mittlerweile durch Archäologie am Sockel des Septimius-Verus-Bogen angeguckt. Wir blicken übrigens auf das Kapitol darunter, das ist das sogenannte Tabularium, das war das Staatsarchiv Roms. Das im Zentrum der Stadt Rom steht, das kodifizierte Wissen, das aufgeschriebene Wissen um Verwaltung, Geschichte, das Herzstück, nicht die Seele, das Herzstück der auf Verwaltung erpichten Römischen Republik und dann später des Kaiserreiches. Also das ist schon wahnsinnig ergreifend, oder mich ergreift das immer wieder, weil du dieses Nebeneinander von Größe, Verfall, Wiederaufstieg, das ewige Schaffen des Menschen, der wie so eine Ameise an seiner Zivilisation arbeitet, das kannst du alles in Rom sehen. Und das packt mich.
Absolut, und vor allem dieses Nebeneinander tatsächlich zwischen dem, was verfallen ist und in gewisser Weise auch erledigt, aber eben immer noch da ist. Ne?
Und riesig.
Die
Säulen sind ja gigantisch.
Und dann irgendwie, genau wie dem Kolosseum, wo du dann da stehst und sagst, ja, hier ist das alles passiert, was wir aus den Geschichtsbüchern kennen, und es steht noch.
Und es steht noch und es überragt teilweise neuere Gebäude. Dann kommt ja auch das Christentum hinzu. Du blickst rechts vom Kapitol, schaust du auf die Kirche der Heiligen Maria zu Aracöli. Da war einstens der Jupitertempel, also das sakrale Herzstück des Römischen Reiches. Also wir gucken, nicht umsonst hat sich die Weltmacht Amerika viele dieser Begriffe angeeignet. Das kommt aus dem Klassizismus, dass die auch ein Kapitol haben, dass die einen Senat haben, all dieses Zeugs. Da sind auch noch so klerikal wie die alten Römer. All das ist hier schon einmal vorgebaut worden, nur halt eben 1500 Jahre, bevor die Amerikaner draufgekommen sind. Nee, teilweise 2000 Jahre. Also es streckt sich über eine ganz lange Zeit, das Erbauen hier.
Und ist das nicht oft fotografiert, hätte ich beinahe sagen, ist es nicht oft gemalt worden damals?
Ja. Also diese Deutschrömer, du hast ja zu Recht darauf verwiesen, dass ich einen irgendwie komischen Hang habe zu denen, vielleicht weil ich immer heimlich.
Die heißen auch irgendwie alle Johann und Heinrich, heißen die irgendwie alle und so, ne? Schilbach noch nicht, aber.
Ist halt die Zeit, die das hergibt. Also wahrscheinlich träume ich davon, heimlich mich eines Tages nach Rom abzusetzen, um das Ende meiner Tage dort zu verbringen.
Aber erklär mal, das ist interessant, weil du kennst ja sowohl Athen als auch Rom. Wenn man jetzt nur, welche Stadt, wenn man eindeutig Rom oder beide auf jeden Fall besuchen?
Besuchen auf alle Fälle und zwar nacheinander, in welcher Reihenfolge auch immer. Also nein, beide, das ist ja auch blöd, das zu vergleichen. In Athen spürst du natürlich die Vibrations eines ganz modernen, aufstrebenden kleinen Landes, was eine lange, lange Phase von, wie soll man, schwierigen Zeiten hinter sich hat. Jetzt, ich rede von den letzten 20 Jahren. Und gleichzeitig blickst du auf den Parthenon, wo du eine Blütezeit, die ganz Europa geprägt hast, 500 vor Christus aufweisen kannst. Und dieses Knirschen der beiden Dinge, das hat mich schon immer fasziniert. Also da bin ich halt wirklich so aufgezogen worden, mir diese Zeitablagerungen fasziniert zu betrachten. Und da kommt dann natürlich auch wahrscheinlich das Interesse an Kunstgeschichte. Ich habe eigentlich Archäologie studiert, weil ich dachte, ich möchte mir diese Ablagerungen angucken. Aber Archäologie, das stochert so in so einer unglaublichen Ferne herum. Und die Kunstgeschichte, das lässt sich ja auch auf heute übertragen. Und darum habe ich dann irgendwann umgeschwenkt. Hier siehst du halt tatsächlich auf viele Ablagerungen, aber sehr, sehr stehende Ablagerungen. Also jetzt nicht alles Ruinen.
Aber wieso fährt man dann dahin und macht dann ein Bild, von dem man ja ahnen kann, genauso wie wenn man den Petersdom malen würde, ja, das haben jetzt schon alle. Alle, die vor mir waren, alle werden an dieser Stelle malen.
Weil es ein gutes Business war. Also zu der Zeit malen, die ziehen da runter als. Also das sind der Schielbach ist, glaube ich, in Darmstadt geboren. Nee, der ist in Hessen geboren, in Darmstadt gestorben, sowas. Und der ist dann mit einem Stipendium seines Fürsten in den 20er Jahren nach Rom gezogen. Da hat es die ähnlich wie die Impressionisten 60 Jahre später in den Süden des Lichtes wegen. Also die alle schätzen okay. Geschichte und Licht. Das sind die beiden Dinge, die Künstler antreiben. Und das war einfach ein florierender Kunstmarkt. Vielleicht musste er seinem Gönner irgendwie ein paar Sachen schicken, ein paar Gemälde für das Stipendium und ansonsten durfte er verkaufen. Und klar, was hängst du dir in deine postgötische Wohnung? Ansichten Italiens. Also es war ein sehr großer Kunstmarkt und den haben die Deutschen relativ exklusiv bedient. Also es kamen auch Franzosen, es gab den Prix de Rome, gab es zu der Zeit schon. Da sind also französische Jungmaler auch hingezogen. Irgendwann demnächst taucht hier dann auch Delacroix auf und ist eine kleine Weile da als junger Maler. Also Rom war ein großer Anziehungspunkt, ähnlich wie Paris dann 50 Jahre später aus anderen Gründen. Und das war schlicht und einfach Kunstmarkt. Du wusstest, mit einem Ausbruch des Vesuv konntest du immer auf Käufer rechnen. Und mit einer Darstellung des Campo Vaccino konntest du das auch. Also römische Veduten, venezianische Veduten, neapolitanische Veduten, das alles ging und war mittelformatig auch gut nach Deutschland verschickbar. Also das Bild ist 46 Zentimeter hoch und 61 breit. Das hast du dann deinem Kunstagenten zugeschickt. Eingerollt, der hat es aufgezogen, gerahmt und für einen guten Preis verkauft und dir dann das Geld, wie auch immer, nach Rom geschickt.
Und das muss man ja sagen, Stichwort Licht, das habe ich noch gar nicht bedacht, natürlich, dass das Licht da ein anderes ist. Und ich sehe was, was du nicht siehst, du siehst es auch, der Schatten im Vordergrund, also so ganz vorne von links nach rechts dich ziehend. Auch das ist natürlich irgendwie tatsächlich große Kunst im wahrsten Sinne des Wortes, weil er uns ein Gefühl davon gibt, dass dahinter ja zum Beispiel dieser Triumphbogen stehen muss, noch der diesen Schatten wirft. Ja. Und links müssen auch noch irgendwelche Häuser oder so stehen. Aber diesen Schatten so genau einzufangen, das ist ja schon, das muss ja diese Momentaufnahmen, genau, diese Flächen, das muss ja die Momentaufnahme gewesen sein. Da muss ich das sehr genau skizziert haben. Oder nee, da hat er es aber genau so gemalt, oder? Der stand da mit seiner Staffelei und hat es gemalt. Oder?
Nee, sowas entsteht meistens im Atelier. Also das gab Skizzen, der hat ja in Rom gelebt. Das heißt, der konnte jeden Nachmittag dahin und sich das einprägen. Also der hat vielleicht Ölskizzen gemacht, das ist aber keine Ölskizze. Also Ölskizzen entstanden vielleicht der Farbwerte wegen schon vor Ort, aber das hat er zusammengebaut. Also allein rechts da an dem Ochsenkarren, der da so bukolisch, wollte ich gerade sagen, schon wieder aufgestellt ist. Also das ist natürlich der Hinweis darauf, dass in der einstmaligen Welthauptstadt jetzt auf der Wiese die Kühe vor sich hinlaufen. Das war ja auch, also Rom war ja auch immer ein Gradmesser für alle anderen Zivilisationen. Also die deutschen Könige wollten ab Karl dem Großen nichts lieber sein als römische Kaiser. Und weil sie genügend Heer hinter sich hatten, konnten sie das einfach auch werden. Und dann später etabliert sich der Papst als die neue Macht in Rom und als die mächtig genug sind, weil die Kaiser sich vor ihnen fürchten, wird Rom wieder sehr repräsentativ. Also heute wird Rom geprägt von der Antike und vom Barock. Das sind die beiden. Und das sind die beiden natürlich Phasen der größten Macht dieses Ortes. Ja, und was man links sieht, ist ganz schön. Also diese Häuser da links, das hinter den drei Säulen, die gibt's natürlich alle nicht mehr. Das ist für Leute wie mich natürlich ganz schön. Man sieht, wie lyrisch das mal war. Du bist einstmals über das Forum einfach so drüber spaziert mit Hund und Schaf. Heute ist es ja alles eingezäunt und musst irgendwie einen ordentlichen Preis bezahlen, damit du überhaupt da drauf kommst und dann hast du um dich herum lauter Leute, die den Weg versperren. Das ist auch eine Krankheit von Kunsthistorikern, die glauben, dass Ruinen und ähnliche Dinge nur für sie da sind. Nein, ich gehe natürlich gern mit vielen anderen Leuten.
Na, aber schön ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, dass es mal eine Zeit gab, wo das einfach, aber war das nicht so, dass, wie ist es beim Kolosseum, kommt man da, ich glaube mich zu erinnern, Also ich war vor 30 Jahren da, dass ich da einfach reingegangen bin. Muss man da, kann das sein, dass man damals keinen Eintritt zahlen musste?
Das
Ich habe das Gefühl,
könnte
ich bin da
sein.
einfach rumgelaufen.
Also heute ist es nicht mehr der Fall. Ich weiß nicht, wann die das eingeführt haben. Es ändert sich ja auch alle Nase lang. Also ich, wie gesagt, als Kind bin ich ja über fast alle griechischen Ausgrabungsstätten einfach so drüber geschleift worden, weil da gab es noch keine Einzonung, weil es noch keinen Massentourismus gab. Also mittlerweile musst du dir irgendeine Dauerkarte kaufen, damit du in all die Sachen rein kannst oder an jedem Eingang einen neuen Eintritt entrichten. Was auch okay ist. Irgendjemand muss das Zeug ja unterhalten und die Italiener haben ja tatsächlich eine Riesenmenge an kulturellem Nachlass zu versorgen. Das frisst ja auch unglaublich an
Und
Ressourcen. Das
jetzt die
heißt,
große Frage, ist das jetzt auch Kunst, ne? Ist es Kunst, obwohl es nicht im Museum steht, sondern ist es Kunst? Letztendlich ist das Kunst im öffentlichen Raum, auf einem etwas anderen Niveau als bei uns.
naja, Ruinen sind ja ehemalige Prachtbauten. Also wenn wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, ob der Reichstag Kunst ist, also Kaiser Wilhelm hätte klar gesagt, nö. Der Norman Foster würde, glaube ich, von seiner Kuppel sagen, klar. Also bei Architektur, bei Bauten, bei Stadt, naja, gut, man sagt Stadtbaukunst. Also es ist ja nutzbar, so ein Gebäude. Insofern hätte ich Kunst da nicht so ganz angesetzt. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen,
Aber ist es nicht verschwimmend? Ich kann jetzt mal interessante Anekdote. Ich war vor kurzem im Kanzleramt und da hat Olaf Scholz mir dann aus seinem Zimmer in seinem Büro dann gezeigt, guck mal, da ist der Reichstag. Und dann bin ich so durch den Kanzleramt noch gegangen und habe gestaunt, wie viel Kunst da steht. Unglaublich viel Kunst.
in
Alles
den Räumen.
irgendwie, alles, da ist irgendwie alles Kunst. Auch die Bäume draußen sind irgendwie Kunst. Und da mischt sich ja sogar Bauwerke, und Bauwerke sind ja auch irgendwie Kunstwerke, oder nicht?
Ja,
Der
ich
Reichstag
weiß.
ist doch ein Kunstwerk, auch das Kanzleramt ist ja nicht ein normales Dreifamilienhaus.
Also es ist Baukunst. Ich glaube,
Ja.
insofern sind wir uns einig. Vor dem Kanzleramt steht ja auch noch die große Skulptur von Eduardo Chigi da,
Genau.
die das Ganze auch noch mal komplettiert. Ja, also einigen wir uns darauf, Kunst. So gesehen ist also Rom ein riesiges Gesamtkunstwerk, in
Ein
das man
riesiges Museum letztendlich, oder?
auch das. Also klar, du läufst durch die Stadt und lustigerweise leben da auch Leute. Vielleicht ist das der Grund, warum ich immer drüber nachdenke, ob ich da nicht auch mal hinziehen will, weil, also ich habe ja schon in Venedig gelebt und das fühlte sich
Wie, du
schon
hast in
sehr.
Venedig gelebt? Wie
Ja,
lange?
ich habe da ein Jahr gearbeitet. Da
Wow.
wird man dann Teil eines Kunstwerkes sozusagen.
Aber wie ist es? Aber dann ist doch alles andere ist doch dann.
Nee, Rom ist
Ne?
nochmal echt dafür. Also Venedig ist natürlich
Ja,
toll.
aber ich rede jetzt über Hamburg. Kommst du nach Hamburg und denkst, ja.
Nee, nein, also Hamburg ist, also keine Ahnung, das ist auch stadtbaukünstlerisch, also ein gewachsenes Stadtbild, was so ist wie das Hamburgs. Da ist man doch nicht zu Unrecht stolz drauf hier. Also, ach Gott, das ist jetzt schwierig. Wie viele Elemente braucht es? Wie viele bauliche Elemente? Also wir einigen uns darauf, dass die Elbphilharmonie ein Baukunstwerk ist.
Absolut.
Damit auch ein Wahrzeichen. Beim Fernsehturm von Hamburg wäre die Frage, der macht natürlich die Silhouette markant. Baukunst oder? Ich glaube, das ist
Nee,
schon als.
das ist keine, ich würde, der ist jetzt keine Kunst, finde ich, oder?
Ich weiß gar nicht, ob der noch rasend benutzt wird, weil das Fernsehen braucht den nicht mehr. Das heißt, der steht jetzt eigentlich nur noch seines Eigenwertes wegen. Die Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle, ein Quader, der da so ein bisschen karg an der Binnenalster steht, das ist doch eindeutig Baukunst, weil Architektur kann das ja gar nicht sein, sagen höhnische Menschen. Ich glaube, das hilft uns jetzt nicht weiter, dass wir versuchen rauszufinden. Also, wenn man durch Rom schweift, ist das ein sehr erhebendes Gefühl. Wenn ich durch Hamburg radle, fühle ich mich auch manchmal sehr erhoben, weil das schon auch als Gebilde, als Organismus finde ich Hamburg sehr aufregend, wenn du am Hafen lang fährst und da einfach siehst, wie da auf der einen Seite Stadt, auf der anderen Seite Hafen, wie das miteinander geht. Das ist schon. Ich glaube, viele, viele Besucher der Stadt würden dir sofort sagen, klar ist das hier ein
Ein Kunst.
Stadtkunstwerk.
Und damit sind wir schon von Rom, vom Forum Romanum, auf Hamburg gekommen, wie es auch nur Menschen schaffen können, die in Hamburg leben. Und die Zeit ist rum, lieber Alexander. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com/Mike. That's American-Giant.com/Mike.